Heute Abend ist der letzte Abend unserer Weihnachtspredigtserie Unerwartete Begegnungen. Und mehr als dass ich mich freue, dass wir hier sein dürfen und einfach diesen Abend gemeinsam verbringen, will ich euch einfach sagen, dass es, glaube ich, zu dieser Zeit keinen besseren Ort gibt als in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, um das zu feiern, was Jesus für uns gemacht hat. Und ja, ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass wir in diesem Jahr sehr viele Events gemacht haben und sehr viele Gottesdienste hatten. Aber ich glaube, dass Gott diese Arbeit segnen wird. Und ich glaube, dass Gott die Mühe, die jeder einzelne von euch einfach Gott gegenüber zeigt und der Gemeinde gegenüber zeigt, von ihm belohnt wird. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr viel gesät haben. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr viel ernten dürfen. Ich glaube, dass Gott das machen wird. Ich weiß einfach, dass das, was Gott sich von uns wünscht, real ist. Es ist kein Traum von uns, sondern es ist ein Traum von Gott. Und ich freue mich, dass wir, auch wenn es vielleicht manchmal viel ist und auch wenn wir manchmal müde sind, dass wir trotzdem Abende und Gottesdienste gemeinsam verbringen dürfen. Und während dieser Serie haben wir uns angesehen, wie Gott verschiedenen Menschen begegnet ist zur Weihnachtszeit. Wir haben uns angesehen, wie ein Engel der Maria begegnet ist. Wir haben uns angesehen, wie sich den Hirten eine riesengroße Engelschar gezeigt hat und sie haben alle gesungen und sie haben ihnen erzählt von der Geburt Jesu und sie waren mit Freude erfüllt. Wir haben uns angesehen, wie einige Sterndeuter dem Herodes begegnet sind. Heute Vormittag haben wir uns das angesehen. Pastor Martin hat darüber gepredigt. Wir haben uns verschiedene Begegnungen angesehen und wir haben verschiedene Predigten gepredigt. Manche dieser Predigten waren eher in eine Richtung persönlicher Veränderung, eher darauf aufgesetzt, dass ihr und die Gemeinde dazu ermutigt war, bestimmte Sachen in eurem Leben, in unserem Leben zu verändern. Andere Predigten waren eher meditativ, sie waren eher darauf ausgesetzt, dass wir drüber nachdenken über das Wort. Und andere Predigten waren mehr zur Lehre, damit wir Gottes Wort besser verstehen. Und all diese Arten von Predigten sind gut und es ist gut, dass man Diversität hat. Aber ich will euch einfach zu Beginn sagen, dass die Predigt heute Abend nicht unbedingt sehr auf persönliche Veränderung setzt oder einfach sehr, wie soll ich sagen, kraftvoll gepredigt sein wird, sondern einfach mehr in Richtung Nachdenklichkeit, in Richtung Andacht geht, in Richtung Reflexion. Und ich sage euch auch den Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Das Weihnachtsfest ist ein Fest, das eigentlich auch dazu da ist, dass wir uns Zeit nehmen, um über unser Leben nachzudenken. Um einfach über unsere Beziehung mit den anderen Menschen, mit der Familie und über unsere Beziehung mit Gott nachzudenken. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, aber ich habe den Eindruck, dass wir immer beschäftigter sind, dass immer mehr Erwartungen an uns gestellt werden, an mich, an euch. Wir haben auch vielleicht Erwartungen voneinander. In der Familie gibt es Erwartungen vom Mann gegenüber der Frau, von der Frau dem Mann gegenüber. Es gibt bestimmte Erwartungen, die die Gesellschaft an uns hat, der Staat an uns hat. Und ich habe den Eindruck, dass diese Erwartungen oft steigen und vor allem auch in der Weihnachtszeit, zum Beispiel was den Beruf angeht, sind diese Erwartungen für viele von uns höher. Ich habe mich mit mehreren von euch unterhalten jetzt in den letzten paar Wochen. Und neben den Weihnachtsfeiern, die alle von uns hatten in diesem Jahr, ich glaube zahlreiche davon, waren auch Erwartungen da in der Arbeit, dass man das Jahr abschließt, dass man mehr leistet als vielleicht im November, damit bestimmte Sachen fertig werden, damit, ich weiß nicht, die Inventur fertig wird, damit das Budget irgendwie wieder abgeschlossen werden kann für dieses Kalenderjahr und so weiter. Und es fehlt uns einfach oft diese Zeit, um nachzudenken. Es fehlt uns die Zeit, um über Gottes Wort, über das, was wir lesen, nachzudenken. Und mir persönlich geht es so, dass wenn ich müde bin oder übermüdet bin und ich lese Gottes Wort, auch wenn ich es öfter lese, vielleicht lese ich es 5-mal, es hat trotzdem nicht die Wirkung, als dann, wenn ich wirklich ausgeruht bin, wenn mein Kopf wirklich klar denken kann. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach sehr, sehr beschäftigt sind, auch wenn wir uns Zeit für die Meditation oder Reflexion nehmen, ist es nicht so produktiv oder so effektiv, weil unser Kopf ständig in 15 andere Richtungen geht. Und deswegen wollte ich, dass wir uns heute Abend einfach ein wenig Zeit nehmen, um um gemeinsam über die Sachen, die sich zu Weihnachten abgespielt haben, nachzudenken. Mehr als dass ich jetzt hier stehe und predige und euch sage, mach das und mach das und mach das. Und heute Vormittag haben wir uns die Begegnung angesehen zwischen dem Herodes und den Sterndeutern. Und ich will einfach mit dem zweiten Teil dieses Textes aus dem Lukas-Evangelium 2 im zweiten Kapitel fortsetzen. Und ich will, dass wir von Vers 9 einige Verse lesen. Und wir werden beginnen zu lesen genau dort, wo die Sterndeuter aufgehört haben, mit dem Herodes zu sprechen. Und sie hatten ein Meeting, ein Treffen mit dem Herodes. Und er hat sie gebeten, dass sie, nachdem sie hingehen und Jesus finden, zu ihm zurückkehren und ihm Bescheid geben über, wo Jesus wirklich ist. Er wollte ihn eigentlich umbringen. Und genau dort beginnt der Text, den wir heute lesen werden. Und ich will euch einladen, mit mir mitzulesen, Matthäus Kapitel 2 von Vers 9 bis 12. Und es steht hier geschrieben, nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Text. Wir lesen ihn vielleicht jedes Jahr für Weihnachten. Es ist eine Geschichte, es ist etwas, das passiert ist. Wir nehmen es so hin, vielleicht als eine geschichtliche Tatsache. Aber vielleicht ist es uns nicht aufgefallen, dass es eigentlich etwas Außergewöhnliches ist für Leute, die zur damaligen Zeit mehr oder weniger Wissenschaftler waren. Wenn wir an das Äquivalente für unsere Zeit denken, hätten diese drei weisen Männer bei der NASA arbeiten können. Irgendwo in Houston, wir haben ein Problem, ihr kennt das alle. Das waren Astrologen, Leute, die sich die Sterne angesehen haben, die sich Gedanken gemacht haben über das Universum, über größere Dinge. Und dass diese Menschen von weit, weit weg herreisen, um einen König oder ein Baby zu suchen und sich vor diesem Baby hinzuknien und dieses Baby zu anbeten, ist nicht etwas Selbstverständliches, obwohl wir es für selbstverständlich hinnehmen. Es ist eine Tatsache. Wir lesen die Geschichte und sie kommt uns normal vor. Wir haben uns schon dran gewöhnt. Was aber aus meiner Perspektive sehr, sehr merkwürdig ist in diesen ganzen Begegnungen rund um die Geburt Jesu, ist, dass diejenige Bevölkerungsgruppe, die eigentlich am allerwahrscheinlichsten eine Begegnung mit Gott hätte haben sollen, keine hatte. Wenn wir drüber nachdenken, über diejenigen Menschen, denen sich Gott gezeigt hat. Maria, sie war ein junges Mädchen, vielleicht eine Jugendliche. Sie war verlobt mit dem Josef. Sie war laut dem, was Historiker sagen, sehr, sehr jung. Vielleicht ein Mädchen aus der Mittelschicht. Und so war es auch mit dem Josef. Er war ein junger, verlobter Mann. Vielleicht war er um die 30 Jahre alt. Und sein Job war auch mehr oder weniger ein Job aus der Mittelschicht. Er war Tischler. Und wenn wir dann an die Hirten denken, sie waren einfach normale Menschen. Sie waren vielleicht Menschen aus eher der unteren Schicht in der damaligen Gesellschaft. Sie haben einfach auf Schafe aufgepasst. Und dann denken wir an diese Sterndeuter. Und das waren eher besondere Menschen. Das waren Menschen, die mehr Hab und Gut hatten. Menschen, die mehr Geld hatten. Menschen, die mehr Wissen hatten. Und die einfach angesehener waren in der Gesellschaft. Ich meine, es kann nicht jeder zum König, es kann nicht jeder zum Herodes gehen, bei ihm anklopfen an der Tür und dass ihm aufgemacht wird, dass er rankommt. Das waren schon spezielle Leute, spezielle Männer, die dadurch, dass sie angesehen waren in der Gesellschaft, einen besonderen Zugang hatten. Also wir haben die Hirten, wir haben Maria und Josef, Leute aus der mittleren Klasse, und wir haben dann auch Leute aus der oberen Klasse vielleicht, Leute, die Universitätsprofessoren sein könnten zu unserer Zeit. Und Gott zeigt sich diesen Menschen und er begegnet diesen Menschen. Aber wenn wir drüber nachdenken, wenn Gott in unserem Tag, in unserer Zeit etwas Besonderes machen würde, Von wem würden wir uns erwarten, dass die Nachricht zu uns kommt? Zu wem sollte Gott eigentlich sprechen? Wem sollte Gott eigentlich begegnen? Und wenn wir uns wirklich Gedanken drüber machen, über diesen Text, dann sollten das doch eigentlich die Priester sein. Das waren die Menschen, die damals von der Gesellschaft bezahlt wurden, um das Wort, um die Schriften zu studieren. Das waren Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang die Prophezeiungen über den Messias studiert haben. Das waren die Menschen, die die Geburt Jesu verschlafen haben. Ich meine, wie peinlich ist das? Du hast einen Moment im Leben, der wirklich zählt, auf den du quasi dich dein ganzes Leben vorbereitet hast und den verschlafst du. Sie haben vielleicht 20, 30, 40 Jahre lang studiert und sich erhofft, dass der Messias kommt. Und wie außergewöhnlich ist es, dass Gott genau diesen Menschen nicht begegnet. Die einzige Begegnung, die während dieser Zeit vor der Geburt Jesu eigentlich passiert ist, war zwischen dem Zacharias und einem Engel. Und wir wissen alle, dass diese Begegnung nicht sehr gut ausgegangen ist. Er war stumm für 9 Monate, weil er dem Wort Gottes nicht vertraut hat. Und dann bei der Geburt Jesu begegnet Gott diesen Menschen von verschiedenen Gesellschaftsstufen. Aber denjenigen Menschen, die am ehesten das hätten wissen und die Zeichen der Zeit interpretieren sollen, denen begegnet Gott nicht. Diese Menschen verschlafen das. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, wenn wir einfach heute Abend vielleicht über unser Leben nachdenken, über die Äquivalenz dieser Priester in unserer Zeit, dann wäre das zu unserer Zeit die Gemeinde. Dann wären das wir. Wir sind die Menschen, die mehr Zeit in Gottes Anwesenheit verbringen. Wir sind die Menschen, die in den Gottesdiensten sitzen, vielleicht 2-, 3-, 4-mal in der Woche, vielleicht 1-mal in der Woche. Nicht nur unsere Pastoren, sondern auch wir die Gemeinde. Wir sind diejenigen Menschen und ich will nicht, dass wir glauben, nur weil wir Woche für Woche für Woche in die Gemeinde kommen und Lieder singen, dass nicht irgendwo die Möglichkeit da wäre, dass wir etwas verschlafen, was Gott macht. Und ich will, dass wir uns heute einfach diesen Text ansehen, den ich vorher gelesen habe, um zu lernen von diesen Sterndeutern, wie wir eigentlich Gott wahrlich begegnen können. Wie sieht eine wahre Begegnung mit Gott aus? Weil ich glaube, dass die Gefahr für uns vielleicht noch größer ist als für die Welt, dass wir, wenn Gott etwas Besonderes in unserer Zeit machen will, dass wir es verschlafen. Weil wir vielleicht in irgendwelche Gewohnheiten reinkommen, Gewohnheiten, sein Wort zu lesen, Gewohnheiten zu beten, Gewohnheiten zu singen, Gewohnheiten in die Gemeinde zu kommen, zur Hausgruppe zu gehen. Und unser Leben baut sich genauso auf Gewohnheiten auf, wie das Leben der anderen Menschen, die nicht in der Gemeinde sind. Und die Gefahr ist für uns auch da, dass wir bestimmte Sachen verschlafen, die Gott machen will. Und die 3 Punkte, die ich euch heute Abend einfach mitgeben möchte, werden für die meisten von euch nicht neu sein. Aber sie sind vielleicht wie ein Thermometer für uns, an dem wir uns messen können, ob unsere Temperatur irgendwie zu kalt ist, ob wir zu stark in Gewohnheiten leben. Und ich hoffe, dass wir von dem, was die Sterndeuter hier gemacht haben, einfach gemeinsam lernen können, dass wir einfach nachdenklich werden können. Und mein Ziel, mein Wunsch ist es, dass jeder von uns sich nach dieser Predigt vielleicht heute Abend oder vielleicht morgen, bevor er mit der Familie einfach das Weihnachtsfest feiert, dass jeder von uns sich einfach ein paar Minuten, eine halbe Stunde alleine Zeit nimmt, um mit Gott Zeit zu verbringen. Ich will euch einfach dazu ermutigen, ich will es für mich selbst machen, einfach Zeit zu nehmen, um Gott zu erlauben, zu uns zu sprechen. Und ich will, dass wir zu diesem Text zurückkehren und einfach kurz durch diese Verse durchgehen und ich werde heute nicht sehr lang sein. Und in Matthäus 2,11, in einem der Verse, die wir vorher gelesen haben, im ersten Teil steht hier geschrieben über die Sterndeuter, sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Diese Wissenschaftler oder Astrologen haben Jesus geehrt. Sie sind zu Jesus gekommen und haben sich hingekniet und haben ihn anbetet als ihren König. Das war nicht selbstverständlich. Stell euch mal in diese Lage. Sie haben es nicht gemacht, weil ein Baby es erkannt hätte, dass sich jemand vor ihm niederkniet, sondern weil in ihrem Herzen sie einfach überzeugt waren, dass das ein König, dass das Gott ist. Wie sollten also wir Gott begegnen? Und ich glaube, der erste Punkt für uns ist, wenn wir eine wahre Begegnung mit Gott wollen, ist es, ihm einfach mit Ehrfurcht zu begegnen. Es ist nicht etwas, das uns unbekannt ist. Ich glaube, wir haben eine bestimmte Form, in der wir glauben, dass wir Gott Respekt zeigen. Aber ich glaube, die Ehrfurcht sollte über diese Formen der Religiosität hinweggehen. Ich glaube, dass diese Punkte, die wir uns heute Abend ansehen, einfach Teil unseres Alltags sein sollten. Und wie erweisen wir Gott Ehre? Wie zeigen wir Gott, dass wir ihn respektieren in unserem Alltag? Und ich glaube, eines der Dinge ist es einfach, dass wir Gott in unseren Entscheidungen mit einbeziehen. Dass wir nicht einfach zu schnell bestimmte Entscheidungen machen, was unser Leben angeht, ohne vorher uns vielleicht mit ihm zu unterhalten. Dass wir vielleicht Gott in unsere Familien mit einbeziehen, dass wir vielleicht Gott in den Entscheidungen über unsere Finanzen mit einbeziehen, dass wir Gott in den Entscheidungen über unsere Beziehungen mit einbeziehen, dass wir Gott einfach in all dem, was wir machen, dass wir ihm Ehre und Ehrfurcht erweisen, dass wir aus Zeichen dafür, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn einfach täglich in unser Leben mit einbeziehen. Und ich glaube, dass wir uns einfach sehr, sehr oft als Menschen ablenken lassen. Und ich glaube, wir verlieben uns in bestimmte Sachen viel zu schnell. Und ich meine nicht Menschen. Ich glaube, wenn wir einen guten Job haben, dann werden wir so schnell geblendet und wir werden abhängig von uns selbst. Und wir glauben, dass wir diesen guten Job haben, weil wir so gut sind. Oder wenn vielleicht Geld in unser Bankkonto kommt, dann denken wir uns, okay, ich habe das verdient, das ist mein Verdienst. Es ist mein Verdienst, ich habe das mit meinen eigenen Händen gemacht. Oder du kaufst dir ein neues Auto oder ein neues Handy oder was auch immer. Und es pumpt dich irgendwie auf. Du glaubst, es ist dein Verdienst, es ist was Besonderes für dich. Und du stellst dich irgendwie ins Rampenlicht und du denkst dir, wow, ich bin besonders, ich bin gut, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht. Aber Ehrfurcht vor Gott zu zeigen, heißt es einfach, die richtige Perspektive beizubehalten. Es heißt einfach zu erkennen, dass Gott der Herr ist. Und ich will euch einfach ein paar Verse aus dem Psalmen mitgeben. Im Psalm 8,5 steht Folgendes geschrieben. Was ist er schon, der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn, sagt der Psalmist hier. In Ehrfurcht vor Gott zu leben, ist nicht etwas Magisches. Es ist einfach zu erkennen, dass wir mehr oder weniger nichts sind vor Gott. Dass wir ihm unser Leben verdanken, dass wir ihm alles verdanken, was wir haben. Und im Psalm 144 sehen wir genau dasselbe Thema wieder angesprochen. Verse 3 und 4. Herr, was ist schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Sein Leben ist vergänglich und gleich deinem Schatten, der vorüberhuscht. Wir sind eigentlich nichts vor Gott. Gott hat keine Verpflichtungen uns gegenüber. Und in Ehrfurcht vor Gott zu leben, heißt es einfach, dass wir anerkennen, dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Dass die Beziehungen, die wir haben, die Familie, die wir haben, das Geld, das wir haben, die Jobs, die wir haben, alles, was wir bekommen haben, einfach von ihm kommt. Und je schneller sich unser Leben bewegt, desto schneller vergessen wir diese Sachen. Deswegen meine Ermutigung an euch, nehmt euch einfach Zeit, während dieser Weihnachtszeit, um nachzudenken über das, was Gott für euch getan hat. Der Wert der Ermutigung heute ist nicht in den Worten, die ich sage, sondern in der Zeit, die ich hoffe, dass ihr euch nehmen werdet, um Gott zu erlauben, dass er zu euch spricht. Wenn wir dann weiterlesen über das, was diese Sterndeuter gemacht haben, sehen wir im zweiten Teil vom 11. Vers Folgendes. Steht hier geschrieben, dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das nächste, was die Sterndeuter gemacht haben, nachdem sie ihre Ehrfurcht und Anbetung vor Gott gezeigt haben, ist, sie haben Gott einfach das gegeben, was für sie am wertvollsten war. Sie haben Gott begegnet mit einer Opferbereitschaft. Und ich glaube, wenn wir Gott begegnen möchten, dann sollten wir Gott auch mit dieser Bereitschaft etwas für ihn zu tun begegnen. Und ich meine damit nicht, dass du jedes Mal, wenn du zu Gott kommst, ihm 50 Euro ins Konto überweist. Es geht nicht darum, dass du einfach jedes Mal, wenn du betest, ein Ritual durchmachst. Oder dass du ihm jedes Mal sagst, Gott, ich bin opferbereit für dich. Sondern es ist mehr oder weniger eine Haltung deines Herzens. Es geht nicht um, wie viel du geben kannst, sondern Gott geht es darum, dass er den ersten Stellenwert in deinem Leben hat. Und wenn wir über diese drei Sachen nachdenken, die diese Sterndeuter Jesus gegeben haben, dann waren diese Sachen zu derjenigen Zeit sehr, sehr wertvoll. Diese Sachen waren einfach etwas Besonderes. Denkt an Gold. Ich meine, es war wahrscheinlich eins der wertvollsten Sachen, die man damals jemandem hätte schenken können. Und diese drei Männer hätten sich alles andere aussuchen können. Aber sie sind zu Jesus gekommen, opferbereit, nicht nur um etwas zu bringen, sondern um das zu bringen, was sie am meisten gekostet hat. Und das, was uns schwerfällt, und ich glaube, das ist der Test unserer Opferbereitschaft, ist es, das aufgeben zu können für Gott, was uns persönlich am wertvollsten ist. Und jeder von uns hat, glaube ich, andere Sachen, die uns wertvoll sind. Und ich meine damit nicht, dass du deine Frau oder deinen Mann aufgibst. Ich meine einfach irgendwelche materiellen Sachen, die für uns bedeutsam sind. Für manche von uns ist es das Auto. Für andere ist es das Geld, das wir im Konto ansammeln. Für andere ist es das Gewand. Für andere von uns ist es vielleicht das Haus, was auch immer für uns am wertvollsten ist. Vielleicht ist es sogar deine Anerkennung vor anderen Menschen. Du traust dich nicht, bestimmte Veränderungen in deinem Leben zu machen, weil was würden dann andere Menschen von dir sagen? Diese Anerkennung von anderen ist dir so wichtig. Es gibt im Markus-Evangelium eine Geschichte, die uns daran erinnert, warum es eigentlich wichtig ist, dass wir opferbereit bleiben. Und es kommt ein junger, reicher Mann zu Jesus und er fragt ihn, er sagt, guter Lehrer, was soll ich machen, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt ihm einfach, du sollst alle Gebote des Moses erfüllen. Und dieser junge Mann, ich glaube, mit einem Lächeln im Gesicht, er war stolz auf sich selbst, sagt, all diese Gebote habe ich schon seit meiner Jugend an befolgt. Du sollst nicht stehlen, sollst nicht Ehe brechen, sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und so weiter, die 10 Gebote von Mose. Und dann kommt Jesus zu ihm und bittet ihn, das aufzugeben, was für ihn am allerwertvollsten war. Und ich will, dass wir kurz diese Verse lesen. Einfach, um ein wenig drüber nachzudenken. Es steht hier im Markus Evangelium 10. Ich lese die Verse 21 und 22. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Könnte es sein, dass wir als Christen oft so von Religion und so von Gewohnheiten geprägt sind, dass wir Gott auf eine Art und Weise begegnen, die uns passt? Dass wir bis zu einem bestimmten Niveau bereit sind, etwas aufzugeben, dass wir bereit sind, Gottesdienste zu besuchen, aber sobald Gott sich das von uns wünscht, was für uns am wertvollsten ist, dass wir sagen, nein, Herr, ich will das nicht aufgeben, ich will diesen Teil von mir dir nicht übergeben. Und das, was die Sterndeuter gemacht haben, waren einfach uns die Beweise zu bringen, dass sie zu der Zeit, in der sie waren, das Allerwertvollste, das sie hatten, Jesus gebracht haben. Und wir wissen, dass es Jesus nicht um unser Geld geht, oder um die materiellen Dinge. Jesus hat alles. Er hat alles erschaffen. Es gehört alles ihm. Auch was du glaubst, dass es dir gehört, es gehört ihm. Du gehörst ihm. Dein Leben gehört ihm. Aber Jesus hat auch gesagt zu seinen Lebzeiten, dass dort, wo euer Schatz ist, auch euer Herz sein wird. Und mein Denkanstoß für euch jetzt zu Weihnachten ist es einfach, diese eine Sache in eurem Leben zu identifizieren. Nehmt euch Zeit und denkt drüber nach. Was ist es, dass ihr nicht aufgeben wollt? Was ist es, zu dem ihr einfach so festhält? Ist es irgendeine Gewohnheit, die du nicht aufgeben willst vielleicht? Vielleicht sogar eine Sünde, in der du lebst, zu der du einfach so festhältst und du willst sie nicht aufgeben und du lebst in einer Form der Religiosität. Vielleicht ist es wirklich etwas Materielles. Vielleicht hast du dich nicht überwinden können, um für arme Menschen etwas zu geben. Vielleicht hast du dich nie überwinden können, um mehr Zeit für Gott zu geben. Vielleicht hast du dich nicht überwinden können, um deinen Nachbarn über Jesus zu erzählen. Was ist diese Sache, an der du so festhältst? Vielleicht die Anerkennung der Menschen oder das, was sie über dich sagen. Was auch immer es ist, identifizier einfach jetzt zu Weihnachten in deinem Leben, was ist das Wertvollste, das du Jesus geben kannst? Und erlaube einfach, ihm zu dir zu sprechen und begegne Gott nicht aus Gewohnheit, sondern mit einer Opferbereitschaft. Und im nächsten Vers, wenn wir zurückkehren zu unserer Geschichte im Matthäus-Evangelium im Vers 12, sehen wir den dritten und letzten Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist in einer Begegnung mit Gott. In Matthäus 2,12 steht geschrieben, im Traum befahl ihnen, also den Sterndeutern, Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Und ich habe das vorhin erwähnt, dass diese drei weisen Männer Herodes mehr oder weniger versprochen haben, dass sie nach ihrer Begegnung mit Jesus bei ihm wieder vorbeigehen, dass sie ihm sagen, wo Jesus war. Gott begegnet ihnen nachher in einem Traum und sagt zu ihnen, macht das nicht, es steht hier geschrieben, im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zum Herodes zurückzukehren. Und sie haben dieses Gebot oder diesen Befehl von Gott einfach angenommen, obwohl sie Herodes vorher ein Wort gegeben hatten, dass sie bei ihm vorbeigehen würden. Und sie haben nicht nur Ehrfurcht und Opferbereitschaft gezeigt, sondern das Allerwichtigste, das sich Gott von uns wünscht, ist Gehorsam. Meine Ermutigung für euch ist, begegnet Gott mit Gehorsam. Begegne Gott mit Gehorsam. Und ich glaube, dass dieser dritte Punkt mehr oder weniger der Test ist für die ersten zwei. Wenn du wirklich in Ehrfurcht vor Gott lebst und wenn du wirklich opferbereit bist für ihn, dann lebst du mehr oder weniger im Gehorsam. Du vertraust, dass das, was sich Gott von dir wünscht, wirklich besser ist als vielleicht die Pläne und Versprechen, die du vorher jemandem gemacht hast. Und ich sage nicht, dass du nicht zu deinem Wort stehen solltest, sondern einfach ein offenes Ohr behalten solltest für das, was sich Gott von dir wünscht. Wir finden in der Bibel gute und schlechte Beispiele über Menschen, die Gott gehorcht haben und nicht gehorcht haben. Und dieses hier ist ein gutes Beispiel. Diese Sterndeuter haben Gott gehorcht. Sie sind über einen anderen Weg nach Hause gegangen. Ein negatives Beispiel finden wir im Alten Testament mit dem König Saulus. Und er hat gegen ein Volk gekämpft. Es war ein Krieg und Gott hat ihn gebeten, dass er dieses ganze Volk vernichtet. Alle Tiere, die Menschen und so weiter. Und Saulus hat sich gedacht, okay, wir bringen die Menschen um, aber ich glaube, wir behalten einige der Tiere und wir opfern sie einfach Gott. Er war vielleicht übereifrig. Und er hat sich gedacht, das, was er für Gott machen will, ist besser als das, was Gott eigentlich sich von ihm gewünscht hat. Ich glaube, vielleicht wollte er sogar Gott beeindrucken, dass er noch weiser ist als Gott. Er bringt Gott ein Opfer, er will nicht alles vernichten, die Tiere schauen so gut aus, diese Kuh ist so fett und dieses Schaf ist so schön. Ich nehme es und ich opfere es Gott. Und er wird sagen, ich habe zwar gesagt, du sollst nichts opfern, aber danke, dass du es geopfert hast. Wir sehen eine ganz, ganz andere Reaktion von Gott, als Saulus nicht auf ihn hört. Im 1. Samuel 15, 22 kommt der Prophet zu ihm und stellt ihm eine Frage. Doch Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und vielleicht denkt ihr euch, dass dieser letzte Punkt im Widerspruch zum zweiten Punkt steht. Wir haben über Opferbereitschaft gesprochen. Aber das Problem in diesem Text im Leben von Saulus war nicht, dass er geopfert hat, sondern dass er geopfert hat, obwohl Gott ihm gesagt hat, er soll etwas anders machen. Das Problem ist nicht das Opfer selbst, sondern dass Saulus einfach ungehorsam war. Er hat nicht auf Gott gehört. Und es kann sein vielleicht, dass wir manchmal bestimmte Opfer bringen, dass wir manchmal von unserer Zeit geben, dass wir manchmal an einem Ort sind, wo vielleicht Gott nicht will, dass wir sind, auch wenn wir ihm dort dienen. Es kann sein, dass Gott zu uns spricht, dass wir woanders hingehen, dass wir etwas anderes machen. Das heißt nicht, dass das, was wir jetzt machen, schlecht ist, sondern einfach, dass Gott sich vielleicht etwas anders von uns wünscht, dass er uns auf eine neue Etappe vorbereiten möchte. Und deine Opferbereitschaft ist wichtig, aber Gehorsam Gott gegenüber ist noch wichtiger. Die Opferbereitschaft am richtigen Platz ist das, was sich Gott von uns wünscht. Und du kannst sagen, ich will jetzt nach Afrika ziehen und ich will armen Kindern helfen. Und es könnte sein, dass Gott etwas ganz anderes für dich geplant hat. Und du willst opferbereit sein und du willst Gott etwas geben, aber Gott weiß, dass du in Afrika einfach nicht effektiv bist. Er will dich hier in Österreich oder er will dich in Deutschland oder in Frankreich oder wo auch immer. Und du denkst dir, nein, ich gehe nach Afrika und ich diene dort. Gehorsam Gott gegenüber, auch wenn du es nicht verstehst, ist viel, viel wichtiger, als nur Opferbereitschaft zu zeigen. Und Jesus selbst hat das auch gesagt zu seinen Lebzeiten. Er hat Freundschaft mehr oder weniger redefiniert. Er hat gesagt im Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Und um das geht es in der Beziehung mit Gott. Es geht einfach darum, dich darauf einzulassen, was Gott sich von dir wünscht. Und manchmal ist es nicht das, was du dir denkst. Manchmal hast du andere Pläne gemacht, so wie diese Sterndeuter und andere Versprechen. Aber wenn Gott zu dir spricht, dann solltest du dich darauf einlassen, das zu tun, was er sich von dir wünscht. Akzeptiere einfach die Stelle, die er dir gibt, die Position, die er dir gibt, die Lage, in der er dich versetzt. Akzeptiere seinen Willen. Das ist so viel wichtiger, als dass du irgendwo anders auf der Erde opferbereit bist für etwas, zu dem er dich gar nicht berufen hat. Aber ich glaube, dass die Wahrheit ist, dass wir oft nicht Gottes Stimme hören. Wir hören einfach oft nicht Gottes Stimme. Und das Problem ist nicht, dass er nicht spricht, sondern das Problem ist, dass wir uns vielleicht angewohnt haben, Predigten zu hören, Botschaften zu hören, das Wort zu lesen. Wir haben uns angewöhnt, vor Gott zu treten, Gott zu begegnen im Gebet und einfach nur zu reden. Gott zu sagen, was wir im Herzen haben, ohne zuzuhören. Wir hören einem Prediger zu, aber wir hören Gott nicht zu. Oder wir lesen das Wort Gottes, aber wir hören Gott nicht zu. Und deswegen will ich euch ermutigen, zu dieser Weihnachtszeit euch Zeit zu nehmen, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich will einfach mit diesem Gedanken enden. Es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass jeder von uns nicht durch noch ein Weihnachtsfest einfach durchläuft, Zeit mit Freunden verbringt, in Weihnachtsfeiern, in dieser Party und der Party. Nicht, dass diese Sachen schlecht wären. Aber ich will nicht, dass wir einfach dieses Weihnachtsfest vorbeigehen lassen, ohne persönlich, alleine irgendwo Zeit mit Gott zu verbringen. Ich glaube, dass Gott zu jedem von uns sprechen will. Ich glaube, dass Gott etwas Besonderes auch in unserer Generation machen will, auch mit uns machen will. Aber er braucht einfach Leute, die ihm zuhören. Er braucht nicht Priester und Christen und Leute, die in Gottesdienste kommen und seine Stimme verpassen, die eine Welle, die einen Moment verschlafen, für den sie eigentlich geboren wurden. Es könnte sein, dass du dein Leben lang in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und Gott will jetzt oder im nächsten Jahr etwas ganz Besonderes mit dir machen. Und aus Gewohnheit gehst du durch dieses Weihnachtsfest und durch noch ein Jahr und noch ein Jahr und nimmst dir nicht Zeit, auf ihn zu hören. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott was Besonderes in unserer Generation machen will. Aber ich will nicht, dass wir uns täuschen und denken, dass wir dieser Gefahr nicht ausgesetzt sind, Gottes Wellen zu verschlafen. Das, was Gott machen will in unserer Generation, ich glaube, es ist groß. Aber ich glaube, es braucht Menschen, die einfach auch Zeit in der Gemeinschaft mit ihm verbringen, ihm zuhören, sein Wort lesen mit einem offenen Ohr, nicht um Wörter zu lesen, sondern um eine Stimme zu hören. die nicht nur Predigten und Lehren sich anhören, sondern versuchen, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich will das Worship-Team bitten, dass sie nach vorne kommen. Und während sie nach vorne kommen, will ich einfach ein Gebet aussprechen. Für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Generation und für das, was Gott mit uns vorhat. Und ich würde euch bitten, dass ihr eure Augen schließt und dass ihr gemeinsam mit mir betet. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht immer durch Geschrei zu uns sprichst oder durch laute Predigten, sondern uns manchmal einfach eine Wahrheit zuflüsterst. Und Vater, ich will dich bitten, dass während dieser Weihnachtszeit jeder von uns sich einige Momente Zeit nimmt, um alleine mit dir zu verbringen, um dir einfach mit Ehrfurcht zu begegnen und uns nicht so groß vorzukommen, denn wir sind nichts vor dir. Und hilf uns auch, dir mit Opferbereitschaft zu begegnen, Vater, um dir das zu bringen, was uns am wertvollsten ist, um bereit zu sein, dir das zu geben, an dem wir am meisten hängen. Und ich bitte dich am meisten, Herr, dass jeder von uns dir mit Gehorsam begegnen kann. Ich glaube, zu deinem Geburtstag wünschst du dir nicht mehr von uns, als dass wir deine Freunde sind und auf deine Gebote hören. Und Herr, du nennst uns deine Freunde. Aber du gibst uns auch die Bedingung, dass wir in Gehorsam dir gegenüber leben. Herr, ich glaube, wir möchten alle deine Freunde sein. Ich bitte dich, dass wir uns Zeit nehmen, während diesem Weihnachtsfest, vor dem Ende des Jahres, um über unser Leben nachzudenken, um einfach auf deine Stimme zu hören. Hilf uns nicht ständig zu beeilen, von einem Gebet zum nächsten, von einem Gottesdienst zum nächsten und vielleicht deine Stimme zu verpassen, deinen Plan, deinen Willen zu verpassen, vielleicht eine große Welle und Erweckung, die du in unserer Generation durch jeden Einzelnen von uns bringen willst, zu verpassen, Herr, durch zu viel Aktivität. Hilf uns, während diesem Weihnachtsfest uns Zeit zu nehmen für dich, für unsere Beziehung mit dir. Und ich danke dir, dass du uns dabei helfen wirst. Amen.